Liebe Gemeinde, ein besonderes Ereignis hat uns zusammengeführt, die Taufe von Maike Bergen. Wir haben das gerade miterleben dürfen. Die Aufregung so groß davor, aber so schnell war es auch wieder vorbei. Und Familie, Freunde, die ganze Gemeinde ist heute dabei, bei deinem Tag, Maike, um mit dir zusammen dieses besondere Ereignis in deinem Leben zu feiern. Wir alle sind Zeugen. Wir alle haben gehört, wie Maike öffentlich Ja zu Jesus Christus gesagt hat. Ihr habt mitbekommen, ihr habt gesehen, wie ich sie unter Wasser gedöppt habe. Und ich hoffe, jeder von euch hat auch gespürt, dass es ein ganz besonderer Moment war. Wir haben geklatscht, wir haben uns gefreut. Vielleicht war hier und da auch eine Träne der Rührung vorhanden. Das kann sein. Und das zeigt, dass so eine Taufe auch irgendwie so ein Gänsehautmoment ist. Es ist etwas ganz Besonderes. Es berührt. Ja, es ist ein bewegender Moment. Und vor allem natürlich auch für dich, Maike, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben da ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Das ist keine leichtfertige Sache. Das macht man nicht einfach so. Es ist gut überlegt. Und dann ist es ein ganz, ganz besonderer Moment. Und das wünsche ich dir, Maike, dass du dein Leben lang dich immer wieder an diesen Tag erinnerst, an das schöne kalte Wasser und dass dich dieser Tag begleitet. Für uns Christen ist die Taufe etwas ganz Besonderes. Sie markiert einen besonderen Punkt im Leben eines Christen. Die Taufe macht sichtbar, dass etwas Altes aufgehört hat und etwas Neues beginnt, ein neues Leben sozusagen. Und das ist der Grund, warum auch Maike heute getauft wurde. Sie hat ein neues Leben mit Christus begonnen. Das hat sie vorhin selbst so erzählt. Und dieses neue Leben hat sie nun mit der Taufe besiegelt. Und ich weiß nicht, mit welch einer Erwartung du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht warst du überrascht, weil du gar nicht wusstest, dass wir eine Taufe feiern. Vielleicht kennst du diese Tradition gar nicht und dachtest dir, cool, eine Poolparty. Vielleicht hast du dich aber gefreut, weil du wusstest, dass wir heute eine Taufe feiern. Und vielleicht bist du auch dem Ganzen gegenüber skeptisch eingestellt, weil du dich fragst, was soll das eigentlich, Taufe? Muss das sein? Warum macht ihr das? Ja, und wer aus einer anderen christlichen Tradition kommt, das mag vorkommen, der fragt sich womöglich, warum werden bei euch Erwachsene getauft und nicht Babys? Ihr Lieben, beim Thema Taufe gibt es naturgemäß viele Fragen. Es gibt viele Unsicherheiten, das erlebe ich immer wieder in Gesprächen. Und vor allem gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Was uns alle eint, alle christlichen Gemeinden, ist, dass wir taufen. Aber die Form und die Theologie dahinter, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Und so frage ich dich heute Morgen, wie geht es dir damit? Welche Meinung hast du zu dem Thema? Vielleicht hast du noch gar keine Meinung, vielleicht gibt es da Fragen, vielleicht hast du Zweifel. Und wenn das der Fall sein sollte, solltest du Fragen haben oder solltest du zweifeln, dann möchte ich sagen, das ist in Ordnung. Es ist okay. Nur wer fragt und nur wer zweifelt, der findet auch Antworten. Und vielleicht bist du skeptisch, weil du mit der Taufe überhaupt nichts anfangen kannst, dann ist es auch in Ordnung. Und ich möchte ganz am Anfang, zu Beginn der Predigt betonen, Fragen und Zweifel sind erlaubt. Warum? Weil am Anfang des Glaubens immer Fragen stehen. Weil der Glaube immer mit Zweifeln beginnt. Und Zweifel, das weiß jeder von uns, der schon, ob kurz oder lang, mit Christus unterwegs ist, Zweifel kommen auch immer wieder auf. Es gehört irgendwie zu unserem Menschsein, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns Fragen stellen und dass wir zweifeln. Und wenn das bei der Taufe der Fall ist, dann ist es völlig in Ordnung. Ich kenne das von mir selber. Ich habe mich mit 16 Jahren taufen lassen. Da war ich etwa in deinem Alter. Und davor hatte ich auch viele Fragen. Und ich habe das ja auch mit dir besprochen, Maike, im Taufvorgespräch. Auch du hattest Zweifel und auch du hast dir die Frage gestellt, muss das sein, warum überhaupt? Ich kenne diese Fragen und ich bin mir sicher, jeder, der sich taufen lassen hat, ganz bewusst, der kennt diese Fragen auch. Warum soll ich mich taufen lassen? Kann ich meinen Glauben nicht einfach so leben? Und wisst ihr, bei welcher Frage ich mich am meisten abgemüht habe, welche Frage mich am meisten umgetrieben hat? Das war die Frage, bin ich überhaupt gut genug für die Taufe? Kennst du diese Frage? Diese Frage hat mich damals am meisten belastet und ich dachte lange Zeit, ich bin überhaupt nicht würdig, mich taufen zu lassen. Ich muss mich noch irgendwie erst bewähren. Ich muss erst noch ein besserer Christ werden, irgendwie noch frommer, noch geistlicher, noch heiliger. Und wenn das nicht dein Problem ist, dann darfst du dich heute entspannt zurücklehnen und darfst einfach zuhören und dabei sein. Aber vielleicht ist genau das deine Frage. Und wenn es deine Frage ist, dann freue ich mich, dass du heute da bist, weil ich möchte gerne diesen Anlass nutzen, um über diese Frage einmal mit euch zu sprechen, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass genau diese Frage, zumindest bei uns in den Freikirchen, oft mit einer großen Not verbunden sind. Bin ich überhaupt gut genug für die Taufe? Und so möchte ich gerne die Frage voranstellen, wann kann ich mich taufen lassen? Ja, auf diese Frage möchte ich gerne eingehen. Wann kann ich mich taufen lassen? Es geht also um das Timing. Es geht um den Zeitpunkt der Taufe. Was sind die Voraussetzungen, damit ich mich taufen lassen kann? Und wenn das deine Frage ist, so wünsche ich und bete ich, dass du heute mit vielen Antworten oder vielleicht mit der Antwort für dich nach Hause gehst. Und ich weiß, zu dieser Frage, habe ich schon angedeutet, gibt es unterschiedliche Meinungen. Hier gibt es in den unterschiedlichen Kirchen ganz unterschiedliche Meinungen. Und wenn du aus der evangelischen oder aus der katholischen Tradition kommst, dann wurdest du wahrscheinlich als Kind getauft. Dann stellt sich dir die Frage wahrscheinlich gar nicht, wieso auch, ist doch alles erledigt. In unserer Gemeinde, wir sind eine evangelische Freikirche und wir gehören zum Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. In unserer Gemeinde ist diese Frage eine sehr wichtige Frage. Warum? Weil wir ein anderes Taufverständnis haben. Wir taufen bewusst keine Säuglinge, sondern wir taufen nur Menschen, die sich freiwillig für die Taufe entscheiden. So wie wir es heute bei Maike erlebt haben. Sie hat sich aus freien Stücken ganz freiwillig für diesen Schritt entschieden. Niemand hat sie gezwungen, niemand hat sie hierher geprügelt. Nein, es war ihre ganz eigene Überzeugung. Das ist unser Taufverständnis, dass wir nicht Säuglinge taufen, ganz bewusst nicht, sondern Menschen, die sich frei dafür entschieden haben. Und das erfordert natürlich eine gewisse Mündigkeit. Ein Baby, ein kleines Kind kann diese Entscheidung für sich nicht treffen. Und vielleicht fragst du dich, warum machen wir das so? Gut, dass du fragst. Auf diese Frage möchte ich gerne eingehen und ich möchte das Verständnis, was wir hier in der Gemeinde praktizieren, anhand eines Taufberichts aus der Bibel entfalten. Und wir lesen diesen Taufbericht in der Apostelgeschichte. Der Evangelist Lukas hat sie uns überliefert, hat sie für uns aufgeschrieben. Es ist eine total faszinierende Begebenheit. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann gerne mit nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Und da lesen wir von einem gewissen Philippus. Philippus ist ein Diakon der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und wir würden heute wahrscheinlich sagen, er war ein Sozialarbeiter. Das war sein Dienst in der Gemeinde. Er war sozial aktiv. Er hat Suppe ausgeschenkt, er hat Menschen beim Umzug geholfen und was es so alles an sozialen Diensten in der Gemeinde gab. Aber nicht nur das, er war auch evangelistisch unterwegs. Das heißt, er erklärt Menschen, die auf der Suche sind, wie sie Christus finden. Das war sein evangelistisches Anliegen. Er beantwortet Fragen, die Fragen der Suchenden. Und eines Tages bekommt dieser Philippus von Gott folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Diesen Auftrag bekommt Philippus und ganz ehrlich, es ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Auftrag. Gott schickt ihn in die Wüste. Aber was Philippus da machen soll, was Gott überhaupt von ihm will, was er erwartet, das sagt Gott in diesem Moment gar nicht. Er sagt einfach, steh auf und geh los. Und ihr Lieben, bei so einem Gebot muss man sich bei Gott überhaupt nicht wundern. Das ist Gottes Stil. Das ist normal für Gott. Das macht er immer wieder. So führt er. Er sagt, geh los, setz dich in Bewegung und ich werde dir unterwegs schon zeigen, was du machen sollst. Und Philippus geht los. Er gehorcht, er geht los, er macht sich auf den Weg in Richtung Süden, in Richtung Wüste. Und auf dem Weg unterwegs hat er eine total kuriose Begegnung. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, worauf ich hinaus möchte. Es ist also, wenn man sich das mal wirklich vorstellt, absolut kurios, was hier passiert. Er trifft auf einen sehr wohlhabenden Mann. Man sieht das sofort. Ja? Sein Verhalten zeigt, er kommt aus gutem Hause. Seine Kleidung vom Feinsten. Und er geht auch nicht zu Fuß, so wie normalerweise alle Menschen damals zu Fuß gegangen sind. Nein, er ist auf einem Pferdewagen unterwegs. Aber dieser Pferdewagen ist kein Golf. Nein, dieser Pferdewagen ist eine Limousine. Eine Staatskarosse. Und man sieht sofort, dieser Mann hat Rang und Namen. Er hat Macht und Einfluss. Und er sitzt also auf seinem Wagen, ist unterwegs, ganz gemächlich und liest ein Buch. Das ist nicht ungewöhnlich, aber für damalige Zeiten heißt das, er war gebildet. Nicht jeder konnte lesen und wenn jemand lesen konnte, dann war das ein Zeichen dafür, dass er aus gutem Hause kommt. Und Philippus sieht diese Person, diesen Menschen dort mit seiner Staatskarosse und er nähert sich dem Wagen und dann hört er auch, was er liest. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich zu Hause lese. Ich lese normalerweise nicht laut vor mich hin, nein, ich lese leise. Damals war es üblich, dass die Menschen laut gelesen haben. Und deshalb kann Philippus auch hören, was er liest. Und was er da hört, das macht ihn hellhörig. Ich lese es einmal vor, was er dort gehört hat. Und wenn ihr Fragezeichen habt und es wie euch wie ein Rätsel vorkommt, dann ist es in Ordnung. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Entschuldigung, ich habe mich in der Zeile verrutscht, noch einmal neu. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und aller seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Das ist es, was Philippus hört, was dieser Mann sozusagen in seinem Buch liest. Strange irgendwie. Also klar, aus dem Zusammenhang gerissen ist es sowieso schwer zu verstehen. Aber als Philippus das hört, da klingelt es bei ihm sofort. Sofort. Er kennt die Passage. Er hat sie schon mal gehört. Und er weiß auch, aus welchem Buch die Passage stammt, nämlich aus dem Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Und es ist eine Beschreibung von dem sogenannten leidenden Gottesknechten. Und er weiß sofort, was dieser Mann da liest. Und das ist wirklich kurios. Also ganz ehrlich, diese Vorstellung, da ist ein Mann gehoben in seiner Staatskarosse unterwegs und er liest das Buch Jesaja. Und es stellt sich heraus, dass der Reisende der Finanzminister von Äthiopien ist. Er war gerade in Jerusalem und ist jetzt wieder auf dem Weg zurück in seine Heimat. Und man muss sich einmal vorstellen, ein Finanzminister, ja, er verwaltet die Staatskasse der Königin von Äthiopien, ein Mann wirklich mit Rang und Namen. Und da stellt sich die Frage, was macht er hier? Was bitteschön macht er hier in der Einöde, in der Wüste, 3000 Kilometer entfernt von zu Hause? Wieso nimmt er die Strapazen auf sich und reist nach Jerusalem? Völlig absurde Vorstellung. Man muss bedenken, damals gab es keine Autos, es gab keine Flugzeuge. Er ist mehrere Wochen per Schiff, per Wagen unterwegs, auf holprigen Straßen, bei Hitze, bei Kälte, bei Staub, Regen, Gewitter, alles was dazu kommt. Und vor allem kommt noch eines dazu, nämlich die Gefahr, überfallen zu werden. Also er passt perfekt ins Beuteschema. Der ist stinkereich. Und so ein Weg ist sehr gefährlich. Also dass er da keine Angst hat, überfallen zu werden, ich weiß nicht. Es ist ziemlich leichtsinnig, was der Mann hier macht. Er ist ein Spitzenbeamter und steht ganz oben in der Hierarchie in seinem Land in Äthiopien. Und über ihn ist vermutlich nur noch die Königin, sonst niemand. Also ein Mann mit Rang und Namen, mit Macht und Einfluss. Und wenn dieser Mann geschäftlich in Jerusalem zu tun hat, dann fährt er nicht selber dahin, dann schickt er einen Boten. Der hat unglaublich viele Diener, er hat eine große Auswahl, er kann eigentlich schicken, wen er will. Aber nein, er reist selbst hin. Es gab offenbar gab es irgendeinen Grund für ihn, dass es für ihn Sinn gemacht hat, sich auf den Weg zu machen, um in Jerusalem irgendwas zu verrichten. Was es ist, lesen wir in Vers 27. Da heißt es, er war in Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten. Also ihr Lieben, ist das zu fassen? Er reist 3000 Kilometer per Schiff und Pferdewagen, um in Jerusalem zu beten. Völlig absurd, oder? Also ein Staatsakt, das wäre ein triftiger Grund, nach Jerusalem zu reisen. Vielleicht irgendwelche diplomatischen Gründe, das wäre ein Grund, nach Jerusalem zu reisen. Ein Treffen der Finanzminister, das wäre sicherlich auch ein Grund. Aber um in Jerusalem Gott anzubeten, was ist das für ein Grund? Ihr Lieben, dieses Beispiel, diese Geschichte zeigt, dieser Mann ist ein Suchender. Er hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt, er ist am Zenit seiner Karriere angekommen, weiter geht es für ihn nicht. Also karrieremäßig kommt er nicht mehr weiter. Aber die Geschichte zeigt, dass ihm scheinbar irgendetwas fehlt. Innerlich spürt er diese Leere und er sehnt sich nach mehr, er sehnt sich nach echter Erfüllung. Und er weiß auch irgendwie intuitiv, da muss es doch auch mehr geben. Und genau deshalb macht er sich auf die Suche. Und liebe Gemeinde, die existenziellen Fragen sind für diesen Mann sehr wohl ein triftiger Grund, um nach Jerusalem zu reisen. Das ist es ihm wert. Keine Strecke ist ihm da zu lang oder zu beschwerlich oder zu gefährlich oder auch zu teuer. Die Hauptsache für ihn ist, endlich Antworten zu finden. Endlich Frieden zu finden, endlich das Loch, diese Leere, die er in sich drin spürt, mit irgendetwas aufzufüllen. Wie geht es dir damit? Wo stehst du? Bist du ein Suchender? Oder hast du die Antworten für dich schon gefunden? Solltest du ein Suchender sein, dann möchte ich dich sehr ermutigen, nimm dir ein Beispiel an diesem Finanzminister aus Äthiopien. Such weiter. Gib nicht auf. Nur wer fragt, bekommt Antworten und nur wer sucht, der findet. Und wisst ihr, ein Problem, meine ich, unserer schnelllebigen Zeit heute ist, wir nehmen uns oft keine Zeit mehr, so richtig zu suchen, so richtig zu graben. Und dabei erlebe ich, und ich denke, das geht dir so ähnlich, ich kenne meine eigenen Fragen und ich erlebe ganz viele Menschen um mich herum, die sehr viele Fragen haben, die sehr viele Zweifel haben, die eine große Sehnsucht in sich tragen, die eine Sehnsucht nach Glück und Erfüllung haben. Aber kaum einer nimmt sich heute wirklich Zeit, Antworten auf seine brennendsten Fragen zu finden, Antworten auf die existenziellen Fragen zu finden, sich auf die Suche zu machen, um Glück und Erfüllung zu finden. Irgendwie stehen wir ständig unter Strom, habe ich den Eindruck. Wir haben immer so viel zu tun, To-Do-Listen und Verpflichtungen und der Alltag ist voll bis oben hin. Und dazu kommt, dass wir ständig abgelenkt werden. Und vielleicht wird es Zeit, die eigenen Prioritäten einmal zu überdenken, die eigenen Prioritäten einmal neu zu ordnen. Wie ist es bei dir? Nimmst du dir Zeit, um die Antworten auf deine Fragen zu finden? Oder wie viel darf die Suche kosten? Der Finanzminister aus Äthiopien, er scheut keine Kosten, er scheut keine Mühen. Er macht sich auf den Weg 3000 Kilometer, um in Jerusalem nach seinen Antworten zu suchen. Wahrscheinlich war er dort auf einem der vielen jüdischen Feste und es gab ganz viele Pilger aus dem ganzen Mittleren und Nahen Osten, die dort nach Jerusalem reisten, sei es, dass es Proselyten waren, sei es, dass es Juden waren, die irgendwo in der Diaspora gelebt haben, sei es aber auch, dass Heiden gekommen sind, weil sie sich für den jüdischen Glauben interessiert haben. Und so einer war das wahrscheinlich. Er hatte vom jüdischen Glauben gehört, vom Gott der Juden, und er kam nach Jerusalem, um diesen Gott zu begegnen, um diesen Gott kennenzulernen. Und soweit es ihm also als Heiden möglich war, weil Heiden konnten nicht einfach so an Festen teilnehmen, und soweit es ihm aber möglich war, nahm er irgendwie an diesem Fest teil, er betete zu Gott und er versuchte irgendwie Antworten zu finden, Antworten, die ihm weiterbringen, Antworten, die ihm seine innere Leere erfüllen. Und dann, als er da in Jerusalem ist, gelingt ihm etwas absolut Spektakuläres. Irgendwie schafft er es, eine Jesaja-Buchrolle zu kaufen. Wie er das geschafft hat, ihr Lieben, das ist ein Rätsel. Der Buchdruck ist noch nicht erfunden. Bücher werden von Hand abgeschrieben und kopiert. Das ist aufwendig, das ist sehr teuer. Und deshalb sind diese Schriften, die alttestamentlichen Schriften, eine absolute Rarität. Man kann nicht einfach so in den Buchhandel gehen und sich das Buch Jesaja kaufen oder irgendein anderes Buch. Und als Nicht-Jude kommt man normalerweise sowieso nicht an diese Schriften dran. Wie also der Finanzminister aus Äthiopien es geschafft hat, es ist ein Rätsel, aber irgendwie hat er es geschafft und es zeigt, wie entschlossen er ist. Um jeden Preis will er diese Schriftrolle bekommen, weil er hofft, darin Antworten zu finden. Vielleicht ist das sein Weg zum Glück. Vielleicht kommt er durch diese Schrift Gott näher. Er ist ein Suchender. Und diesem Suchenden sind keine Kosten, keine Mühen oder andere Barrieren, die er zu überwinden hat, all das nimmt er auf sich, um endlich Antworten zu finden auf seine Fragen. Und so sitzt er also auf seinem Wagen, er liest den Propheten Jesaja, eine absolut kuriose Situation, man muss sich vorstellen, aus Äthiopien, er war wahrscheinlich dunkelhäutig, vornehm in seiner Staatskarosse auf dem Weg nach Hause, und er liest als Heide den Propheten Jesaja. Absolut kurios. Und als Philippus das sieht, als Philippus das hört, dann weiß er sofort, ja, das ist mein Mann. Das ist der Grund, warum Gott mich hier in die Wüste geschickt hat. Das ist so eindeutig, das kann man nicht übersehen. Und so fragt er den Finanzminister, hör mal, verstehst du denn überhaupt, was du da liest? Und er antwortet, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Er liest in diesem Buch, er sucht nach Antworten, aber er versteht nur Bahnhof. Und er kommt nicht weiter. Und man spürt zwischen den Zeilen, dass er total frustriert ist. Gibt es hier niemanden, der mir das erklären kann? Und ich glaube, er war heilfroh, dass er auf diesen Philippus gestoßen ist, weil er hofft, dass er ihm vielleicht das ein oder andere erklären kann. Dich schickt der Himmel. Im wahrsten Sinne. Und genauso ist es auch. Und so bittet der Minister Philippus zu sich auf seinen Wagen. Und Philippus tut, was ein Evangelist tut. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Philippus beantwortet Fragen. Er erklärt dem Suchenden, wie er Jesus Christus findet. Und bei Lukas heißt es dann, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, die wir gerade gelesen haben, das Evangelium von Jesus. Und er erklärt ihm die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, angefangen von dem Alten Testament über das Volk Israel bis hin zu Christus, dem Retter der Welt. Liebe Gemeinde, hier endet die Suche des Ministers. In seiner Staatskarosse, irgendwo mitten in der Wüste. Nicht in einer Kirche, nicht am Beichtstuhl oder so. Nein, hier mitten in der Wüste endet seine Suche. Hier findet er Antwort auf die drängendsten Fragen seines Lebens. Und er hört Philippus zu, er versteht, was Philippus sagt, und das Entscheidende ist, er glaubt. Er glaubt. Die Botschaft von Jesus Christus, die er gerade gehört hat, erreicht nicht nur seinen Kopf, sondern diese Botschaft rutscht ganz, ganz tief in sein Herz hinein. Und das ist das, wenn wir sagen, dass jemand zum Glauben findet, zum Glauben an Jesus Christus, dass diese Botschaft ganz, ganz tief ins Herz rutscht und dort aufgeht. Und was bei diesem Mann mit Suchen und Fragen begonnen hat, das mündet hier in einem ganz, ganz persönlichen, in einem ganz, ganz intimen Glauben an Jesus Christus. Er begegnet Gott. Und damit ist er am Ziel seiner Reise. Er hat gefunden, was er so sehnsüchtig gesucht hat. Und ihr Lieben, was hier passiert, das kann man mit Worten nicht erklären. Das geht nicht. Man kann es nicht mit Worten in Worte fassen. Man kann es letztlich nur persönlich erfahren. Und immer dann, wenn ein Mensch Christus begegnet, dann passiert ein Wunder. Und ich fand das ganz schön, dass du das vorhin so gesagt hast, Maike, dass du heute hier stehst, ist ein Wunder. Immer dann, wenn ein Mensch Christus begegnet, passiert ein Wunder. Wer Christus begegnet, der erlebt, wie in einem drin, hier drin im Herzen, ein ganz tiefer Frieden einkehrt. Und jeder von uns, der es persönlich erfahren hat, der weiß, wovon ich hier spreche. Man kann es nicht erklären, man kann es nur erfahren. Und genau das erlebt der Minister hier. Er findet Christus und er findet dazu einen unglaublich tiefen Frieden. Eine Erfüllung, die er in seinem ganzen Leben bisher nicht so erlebt hat. Und dabei muss man sich vorstellen, er ist auf der absoluten Sonnenseite des Lebens. Ja, ihm geht es gut, der hat Karriere gemacht. Er hat eigentlich überhaupt keinen Grund zu klagen, so gut geht es ihm. Aber irgendetwas hat ihm gefehlt. Und als er Christus findet, wird Christus zu seiner größten Priorität. Und das ist das, was beim Glauben passiert. Alles andere wird nebensächlich. Die Karriere, alles sonst, was einen beschäftigt, alles sonst, was einem im Leben ausmacht, wird nebensächlich. Der Minister erlebt hier, wie Christus in sein Leben tritt und wie Christus von ihm Besitz ergreift. Die Suche ist vorbei. Und am Ende der Suche sind Antworten und bei Antworten kommen auch Entscheidungen. Und die Entscheidung des Ministers ist, von jetzt an will ich mein Leben mit diesem Jesus Christus leben. Und während sie noch so unterwegs sind, so wird es uns berichtet hier in dem Bericht, während sie unterwegs sind, kommen sie an einer Wasserstelle vorbei. Und ihr wisst, was jetzt passiert. In diesem Moment, so heißt es hier, ruft der Äthiopier: Moment, hier ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Was sagt Philippus? Philippus antwortet: Sachte, sachte, mein Lieber, nun mal halblang. Du hast dich noch gar nicht bewährt. Als erstes muss dir ein Heiligenschein wachsen. Dann musst du einen Taufkurs besuchen. Und wenn du die Taufprüfung bestanden hast, dann bist du fromm genug für die Taufe. Warte doch erst mal ein Jahr. Ihr Lieben, natürlich sagt er das nicht. Das steht hier nicht. Und stattdessen lesen wir, wie der Minister befiehlt, den Wagen anzuhalten. Und beide, Philippus und der Äthiopier, steigen ins Wasser und Philippus tauft den Mann. Sofort. Er ist gerade zum Glauben gekommen und im nächsten Moment steht er im Wasser. Ich komme zur Ausgangsfrage zurück. Wann kann ich mich taufen lassen? Und die Antwort lautet, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist die einzige Bedingung. Das ist das, was wir hier aus der Begebenheit lernen. Es gibt nur diese eine Voraussetzung, nämlich dein persönlicher Glaube. Und das möchte ich gerne einmal betonen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass man noch irgendetwas Besonderes leisten muss. Nirgendwo steht, dass man perfekt sein muss. Oder welchen Grund auch immer man anführt, sich nicht taufen zu lassen. Die einzige Bedingung ist, glaubst du an Jesus Christus? Und wenn ja, dann kannst du dich taufen lassen. In Markus 16, Vers 16 sagt Christus einmal zu seinen Jüngern, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Und wir, ihr Lieben, wir sehen an dieser Aussage, auf den persönlichen Glauben kommt es an. Der Taufe geht der persönliche Glaube voraus. Aber es ist nicht, dass man es irgendwie trennen könnte. Nein, es gehört untrennbar zusammen. Wer zum Glauben an Christus findet, ist eingeladen, sich sofort taufen zu lassen. Und so gibt es im Umkehrschluss natürlich einen Hinderungsgrund, aber nur einen einzigen, nämlich Unglaube. Das ist irgendwie logisch. Das ist die andere Seite der Medaille. Das leuchtet ein. Wer nicht glaubt, wird sich wohl kaum taufen lassen. Warum auch? Das macht auch keinen Sinn. Wer keine persönliche Beziehung zu Christus hat, der wird sich wohl kaum taufen lassen. Denn Taufe bedeutet, Position zu beziehen. Taufe bedeutet, Stellung zu beziehen, nämlich für den Glauben an Christus. Und wer sich mit Christus nicht identifizieren kann, wer den Glauben nicht hat, der kann sich vom Neuen Testament auch nicht taufen lassen. Überall da in der Bibel, wo wir etwas über die Taufe lesen, wo Menschen getauft werden, da wird der persönliche Glaube vorausgesetzt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Glaube allein an Christus. Und so möchte ich dir gerne zum Schluss diese Frage stellen. Sofern du noch nicht getauft bist, was hindert dich eigentlich daran? Vielleicht ist es der fehlende Glaube. Vielleicht bist du noch auf der Suche, so wie der Minister es war. Und dann möchte ich dich ermutigen, such weiter und gib nicht auf. Such so lange, bis du die Antworten für dein Leben findest. Such dir vielleicht auch einen Philippus, der dich begleitet und der dir hilft, deine Antworten zu finden. Wenn du aber zum Glauben an Christus gekommen bist, wenn du in einer persönlichen Beziehung zu Christus stehst, dann die Frage, was hindert dich eigentlich daran, dich taufen zu lassen? In der Bibel gehören Taufe und Glauben untrennbar zusammen. Ja, als der Finanzminister zum Glauben findet, das Nächste, was er macht, er lässt sich taufen. Das ist für ihn so selbstverständlich, das wird nicht hinterfragt. Er fragt nicht, warum soll ich mich eigentlich taufen lassen? Und wer sich diese Frage stellt, dem kann ich eine ganz, ganz einfache Antwort geben. Diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Es ist der letzte Wille unseres Herrn Jesus Christus. Als er sich damals vor seinen Jüngern verabschiedet hat, dann war die Taufe sein Thema. Und wir können es nachlesen in seinen letzten Worten. Dort sagt er zu seinen Jüngern, als er sich verabschiedet und zu seinem Vater geht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und jetzt kommt's, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was hindert es dich, dich taufen zu lassen? Und so lade ich dich ein mit den Worten von Hananias. Hananias, der Paulus begegnet ist, gerade als er zum Glauben gekommen ist. Der Apostel Paulus, wir kennen vielleicht die Geschichte, als er auf dem Weg nach Damaskus Christus persönlich begegnet. Und hier passiert genau dasselbe. Er begegnet Christus und sein Leben krempelt sich von jetzt auf gleich um. Und dann trifft er auf Hananias. Und Hananias ist für ihn so etwas wie Philippus für den Minister aus Äthiopien. Und Hananias sagt zu Paulus, und mit diesen Worten schließe ich: Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Ich bete. Herr, wir danken dir für diesen ganz besonderen Gottesdienst, den du uns heute schenkst, dass wir die Gelegenheit haben, gemeinsam und mit dir die Taufe von Maike zu feiern. Herr, und immer wenn ein Mensch dich kennenlernt, dich findet, dann geschieht ein Wunder. Und deshalb ist die Taufe auch ein Ausdruck eines Wunders, nämlich dass da ein ganz, ganz tiefer, intimer Glaube im Herzen entstanden ist. Ja, und du kennst uns, du weißt, wo wir stehen, ob wir noch Suchende sind, ob wir die Antworten unseres Lebens schon gefunden haben. Herr, und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass du uns ganz persönlich begegnest, dass du uns ganz persönlich ansprichst. Herr, dass du uns das schenkst, was jeder Einzelne von uns in diesem Moment braucht. Dass du Antworten schenkst, aber auch den Mut für diejenigen, die sich noch nicht haben taufen lassen, den Mut, sich taufen zu lassen und damit Stellung zu beziehen für dich. Herr, wir legen den weiteren Gottesdienst in deine Hände. Wir bitten dich um deinen Segen für unser Leben. Danke, dass du da bist. Und danke, dass wir in einer ganz persönlichen Beziehung zu dir leben dürfen. Amen.